ARD Sounds.
Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Tanja Richter und ich lieb's ja, in so kleinen Buchhandlungen rumzuschmökern. Davon haben wir ja auch etliche hier bei uns in Hamburg. Eine Buchhandlung im Schanzenviertel sorgt gerade für viele Diskussionen, denn ihr sollen die Fördergelder vom Bund gestrichen werden, wegen Kontakten in die linke Szene.
Also wer Angst vor Buchhandlung hat, der muss in seinem Leben was falsch gemacht haben, glaube ich. Es war mal ein Bundespräsident, der gesagt hat, Buchhandlungen sind geistige Tankstellen. Und ich finde, das gilt. Und wir sollten nicht fragen, welche politische Meinung hat mein Buchhändler?
Ja, das hat Hamburgs Kultursenator Carsten Broster dazu gesagt. Die ganze Geschichte hört ihr dann gleich. Außerdem gucken wir mal, was eigentlich der Hamburger Wolf macht und wo er sich aufhält. Und wir sprechen noch über einen Hamburger Häftling, der hunderte Kilo Lebensmittel gehortet hatte. Wie das? Auch dazu mehr in dieser Hamburg-Heute-Folge vom 29. April. Los geht's!
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wie ist denn das bei euch? Habt ihr immer mehrere Packungen Nudeln, Milch und Konserven in einem gut gepflegten Vorratsschrank da? Oder steht ihr vielleicht auch morgens gerne mal vorm Kühlschrank und stellt fest, ja Mist, der Kaffee wird heute schwarz getrunken, keine Milch mehr da? Im Untersuchungsgefängnis am Holstenglassee hier bei uns in Hamburg hatte ein Insasse mehrere hunderte Kilo Lebensmittel gehortet. Und die Hamburger CDU, die fragt sich jetzt, wie kann das denn eigentlich sein? Meine Kollegin Jenny Witt weiß mehr zu dieser Geschichte. Jenny, das klingt ja alles ein bisschen absurd. Was ist denn da jetzt genau los gewesen?
Ich habe auch wirklich gestutzt, als ich diese CDU-SKA, schriftliche kleine Anfrage, zuerst gesehen hatte. Genau, also dieser Gefangene hatte dort 5 Jahre lang Vorräte beim sogenannten Anstaltskaufmann eingekauft. Also ein kleiner Laden halt im Gefängnis. Es ist ja eine Untersuchungshaftanstalt. Genau, und da hat er eingekauft vor allem offenbar Nudeln, Oliven und Konserven. Mhm. Und die hat er dann halt gehamstert in insgesamt 45 Kartons, die sich über diese 5 Jahre angesammelt hatten. Das wurde alles inzwischen gerichtlich bestätigt, diese Fakten. Das Ganze ist aber wohl recht unbemerkt geschehen, weil er nämlich diese Kartons offensichtlich von anderen Gefangenen in, Zitat, unauffälligen Mengen aufbewahren lassen hatte. Und zwar der Grund war wohl dafür, dass er nach Bremen verlegt werden sollte und vermutlich die Sorge hatte, dass diese Lebensmittel beschlagnahmt würden. Mhm. So, er hat sie also verteilt. Dann kam der Transporttag nach Bremen und an just dem Morgen tauchten dann diese 45 Kartons in seiner Zelle auf, die also quasi zu einer Speisekammer geworden war. Naja, große Überraschung wohl. Er wollte sie auch gerne mitnehmen. Aber die Obergrenze liegt eben bei Handgepäck plus 2 Gepäckstücke a jeweils 20 Kilogramm. Also er erhielt dann ein Nein auf seine Anfrage. Und auch das Bremer Gefängnis sagte, nee, das nehmen wir nicht an. Also das war so die Lage und ja, man fragt sich halt, wie konnte das geschehen? Und das fragt eben auch die Hamburger CDU jetzt den Senat.
Ja, das frage ich mich auch. Aber Jenny, weiß man denn eigentlich, was er mit den ganzen Lebensmitteln machen wollte?
Nee, das ist leider nicht bekannt. Also die Justizbehörde sagt auch sehr wenig dazu. Die sagen, grundsätzlich ist es einfach so, dass Gefangene bei diesem Anstaltskaufmann wöchentlich erworbene Lebensmittel kaufen und eben auch lagern dürfen in ihrem Haftraum. Soweit, ne? Also soweit die Übersichtlichkeit und Revidierbarkeit des Haftraumes gewahrt wird. Also die Zelle muss noch kontrolliert werden können. Sollten sich dann zu viele Gegenstände darin befinden, dann werden die halt rausgenommen aus der Zelle und in die sogenannte Habekammer gegeben. Das hat er aber offensichtlich vermieden. Und ja, genau, also wie das alles geschehen konnte, ist nicht klar. Es gibt auch so einen kleinen Konflikt zum Gewicht dieser Lebensmittel. Also das Oberlandesgericht in Bremen, das sich nämlich nachher mit diesem Fall befasste, spricht von 900 Kilogramm insgesamt. Wahnsinn. Genau, die Hamburger Justizbehörde sagt nein, die hatten ein geschätztes Gesamtgewicht von circa 400 Kilogramm. Immer noch nicht wenig, nee, muss man sagen. Genau. Und jetzt ist es wohl so, dass er nach Bremen gebracht wurde. Das war im vergangenen Juli und seine Sachen da lassen musste. Und ja, das Gericht in Bremen durfte sich dann mit dieser Situation befassen.
Okay, warum ging das Ganze denn jetzt dann auch noch vor Gericht in Bremen und was ist dabei herausgekommen?
Genau, er zog dann also vor das Bremer Landgericht. Dieser Mann, muss ich dazu sagen, hat noch einige Jahre abzusetzen. Der wurde wegen bandenmäßigen Drogenhandels zu 13 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Sagte aber, er möchte seine Dinge auf jeden Fall nachgeschickt bekommen nach Bremen und da gab ihm das Landgericht dann tatsächlich recht und sagte, ja, das ist ihr Besitz und das soll so geschehen. So, das Bremer Gefängnis ging dann aber zum Oberlandesgericht und sagte, nee, das kann überhaupt nicht sein, wir können diese Nahrungsmittel nicht annehmen, das ist einfach zu viel. Und da bekam es dann wiederum recht, also das Oberlandesgericht kippte den Beschluss des Landgerichtes und mit der folgenden Begründung, dass natürlich diese Menge an Lebensmitteln erstens in der Zelle dazu führt, führen würde, dass man die Zelle nicht kontrollieren könnte. Dass zweitens beim Transport auch Dinge da rein geschmuggelt werden könnten, dass die Waren manipuliert werden könnten. Und unter dem Verdacht auch, dass diese Menge an Lebensmitteln, die man ja nicht selber essen könnte, eigentlich dazu genutzt werden könnten, im Gefängnis sie als Tauschmittel einzusetzen oder als Druckmittel und so weiter. Und das ist jetzt das Fazit dieser Geschichte, dass tatsächlich das Bremer Oberlandesgericht entschieden hat, nein, geht nicht, diese Dinge kommen nicht mit ins Gefängnis.
Aber die gibt's ja, was passiert denn jetzt damit?
Ja, die sind anscheinend noch in Hamburg, am Holstenglassee vermutlich, wenn sie nicht woanders eingelagert worden sind. Und die einzige Option, die der Gefangene jetzt hat, ist tatsächlich, dass er sie an Dritte weiterschicken kann, lassen kann, auf eigene Kosten natürlich. Ne? Also das würde nicht aus den städtischen Kassen kommen, sondern genau, er könnte sagen, okay, dann möchte ich, dass meine 900 oder 400 Kilogramm Lebensmittel eben an diese und jene Person oder Organisation gehen und die lasse ich jetzt per Lieferdienst dorthin schicken.
Okay, dankeschön, Jenny. Verrückte Geschichte.
Verrückte Geschichte.
Auf dem Schulterblatt, da gibt's eine kleine Buchhandlung. Die Buchhandlung im Schanzenviertel heißt die. Die kennen einige von euch sicherlich auch. Und diese Buchhandlung, die soll jetzt keine Fördermittel vom Bund mehr bekommen. Das sorgt gerade für einige Verwirrung. Danny Marquez-Marsalo kennt die ganze Story. Danny, warum sollen der Buchhandlung denn jetzt die Fördermittel gestrichen werden?
Also, das hat ja eine Vorgeschichte. Los geht's im Bundestag in Berlin. Da hat die AfD eine Anfrage gestellt zu diesem Buchladen. Die finden den nämlich linksextremistisch und wollten wissen, wie das mit der Förderung für diesen Laden aussieht. Und das wurde beantwortet vom Bundesinnenministerium. Da haben die dann dargelegt, welche Förderungen es in der Vergangenheit alles gab. Und dann haben sie auch gesagt in dieser Antwort, dieser Laden bekommt in Zukunft keine Förderungen mehr wegen der Erkenntnisse des Bundesverfassungsschutzes.
Und ist das eine gängige Art und Weise, dass das so läuft?
Das ist hoch unüblich. Warum hat der Verfassungsschutz diesen Laden eigentlich untersucht? Und da sind wir dann ganz tief in einer Krise der deutschen Kultur aktuell. Wir haben ja seit einem Jahr einen neuen Kulturstaatsminister, Wolfram Weimer. Und der hatte ja für viel Aufsehen gesorgt, als er Einspruch eingelegt hat gegen den Deutschen Buchhandlungspreis. Da sollten 3 Buchhandlungen ausgezeichnet werden. Da hat er gesagt, nein, das können wir nicht machen. Auch da hat der Verfassungsschutz gesagt, die sind was auch immer. Es wurde ja nicht öffentlich kommuniziert und deswegen bekommen die diesen Preis nicht. Jetzt ist es hier in Hamburg ein bisschen anders. Die werden einfach so nicht gefördert. Sind übrigens auch schon 3-mal mit diesem Preis ausgezeichnet worden. Warum sie nicht gefördert werden, weiß kein Mensch. Ich habe heute den Verfassungsschutz gefragt, was ist denn da los? Mhm. Und der Verfassungsschutz hat so ein bisschen typisch Geheimagent geantwortet, wir sagen nichts.
Okay, aber was sagt denn die Buchhandlung dazu?
Schräg, das war das Wort, das Sie benutzt haben. Sie sagen, dieser ganze Fall ist irgendwie schräg. Normalerweise werden solche Preise von unabhängigen Jurys ohne Einfluss aus der Politik entschieden. Und dass das jetzt plötzlich so kommt, dass das Bundesinnenministerium sich einschaltet, das finden Sie komisch und verrückt. Das finden Sie insofern auch verrückt, weil mit Ihnen gar keiner gesprochen hat. Keiner hat Sie darauf hingewiesen. Sie können nur davon ausgehen, dass wahrscheinlich jemand bei Ihnen im Laden gewesen ist vom Verfassungsschutz, sich den Laden angeschaut hat und gedacht hat, ja, die sind irgendwie so, dass wir da einen Hinweis geben müssten.
Okay, und wie reagiert Hamburgs Kulturbehörde? Gibt's da was? Haben die was gesagt?
Ja, Kultursenator Carsten Broster habe ich heute auch gefragt, wie er das alles findet. Also er hat erstmal gesagt, wer Angst vor Buchläden hat, der hat im Leben irgendwas verkehrt gemacht. Hat er wirklich gesagt. Ne? Und dass er nicht dafür ist, dass Buchläden vom Verfassungsschutz überwacht werden, dass Fördermittel entschieden werden anhand Erkenntnisse, die es im Bundesinnenministerium gibt. Das soll bitte doch weiterhin unabhängig bleiben. Das würde man auch in Hamburg weiterhin unabhängig machen. Und er hofft, dass das im Bund auch mal wieder der Fall sein wird irgendwann.
Aber kann das denn sein, dass jetzt sich die Story nochmal dreht und die Buchhandlung die Fördergelder doch wieder bekommt?
Dazu müssen wir erstmal konkret wissen, was denn genau der Verfassungsschutz festgestellt hat. Es ist davon auszugehen, ohne dass man sich zu weit aus dem Fenster lehnt, dass nichts juristisch Relevantes dabei rausgekommen ist, denn es gibt keinerlei Klagen, Gerichtsprozesse, Verfahren gegen diese Buchhandlung. Das hätte man dann ja machen können oder sogar müssen, wenn sowas dabei herausgekommen wäre. Der Buchladen hat mir gesagt, sie sind ja links hin oder her trotzdem ein Wirtschaftsunternehmen, sie arbeiten sowieso so, dass sie sich selber tragen können, sie sind auf diese Fördermittel nicht angewiesen. Sie machen jetzt also erstmal weiter wie bisher, sie wollen sich auch nicht ändern, haben aber einen Anwalt eingeschaltet, der versucht, bei den Behörden jetzt der Sache auf den Grund zu gehen, bisher ohne Ergebnis.
Okay, also die Story geht auf jeden Fall noch weiter.
Absolut.
Dankeschön, Danny.
Gern.
Neulich war ich in der Fischbeker Heide unterwegs und da habe ich mich ja gefragt, was ist denn eigentlich aus unserem Hamburger Wolf geworden? Es ist ja jetzt knapp einen Monat her, dass das Tier in Hamburg aufgetaucht ist, eine Frau in Altona verletzt hat und dann ja schließlich an der Binnenalster eingefangen werden konnte. An Ostersonntag ist das Tier dann ja aber wieder freigelassen worden, irgendwo im Süden Hamburgs mit einem Peilsender versehen. Ingmar Schmidt hat mal nachgefragt, wo der Wolf denn jetzt ist. Ja, Ingmar, was hat man dir denn gesagt? Wo ist er?
Ja, er ist jetzt schon eine ganze Ecke weitergezogen. Also in diesen letzten Wochen hat sich das Tier doch mehr als 100 Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Und im Hamburger Süden, hast du gesagt, ist ja der Wolf freigelassen worden. Ich habe dann auch mal auf die Karte geguckt. Also damit ist er jetzt auch schon näher an Hannover dran als an Hamburg. Die Umweltbehörde hat das also gestern bestätigt. Rund 100 Kilometer hat er zurückgelegt. Und es heißt auch von der Umweltbehörde, das Tier verhalte sich völlig arttypisch und unauffällig bisher.
Okay. Und die Behörden hier in Hamburg, die haben das Tier also weiter im Blick, auch wenn er da jetzt irgendwo in Niedersachsen
unterwegs
ist?
Ja, also das Tier hat einen Sender und der wird von Hamburg aus quasi permanent verfolgt, wo er sich aufhält, weil man ja zumindest ja überwachen will, dass er jetzt noch nicht in die nächste Großstadt reintapst. Er wird aber auch aus Niedersachsen überwacht. Das heißt, da sind also mehrere Behörden, die den Wolf permanent verfolgen können. Aber die Hoheit hat sozusagen Hamburg. Das ist immer noch in Hamburger Verantwortung. Auch die Hamburger haben entschieden, dass das Tier eben wieder freigelassen wird.
Und kann man sagen, wie er sich jetzt verhält?
Nein, also man weiß ja nur anhand dieses Senders, anhand der Daten, wo er ungefähr ist. Und offenbar ist es bisher zu keinen Zwischenfällen gekommen. Deshalb eben auch diese Aussage der Umweltbehörde, dass er sich atypisch und unauffällig verhält. Also größere Zwischenfälle gab es offenbar nicht. Wir wissen jetzt aber auch nicht, ob er jetzt doch irgendwo mal ein paar Schafe gerissen hat oder was ein Wolf dann eben so braucht, um sich auch zu ernähren und zu versorgen. Das wissen wir nicht. Aber bislang gab es eben keine weiteren Zwischenfälle.
Mhm. Aber was passiert denn eigentlich, wenn er jetzt möglicherweise doch in die Nähe eines Dorfes kommt oder möglicherweise auch wieder einer großen Stadt?
Also wenn es jetzt richtig Probleme geben sollte, dann hat die Umweltbehörde gesagt, wäre beispielsweise ein Mittel, den Wolf zu vergrämen, also sozusagen abzuschrecken, zu vertreiben, und zwar durch Farbkugeln aus Paintball-Pistolen. Ich habe das auch noch nicht gehört. Okay. Ich weiß auch nicht, wer das dann irgendwie macht oder ob das jetzt eine ganz neue Idee ist. Das habe ich jetzt auch nicht rausfinden können, aber das hat die Umweltbehörde gesagt. Und als Ultima Ratio, also quasi als letztes Mittel, könnte der Wolf dann natürlich auch getötet werden, wenn es jetzt wirklich Probleme gibt. Also wenn es Anzeichen gibt, dass er beispielsweise doch wieder die Nähe von Menschen sucht. Aber jetzt ist er ja auch in einem Gebiet, was einfach sehr viel weitläufiger ist als Hamburg und das Umland. Und insofern, denke ich mal, kann man auch davon ausgehen, der wird da jetzt seinen Rudel finden. Und vielleicht hören wir dann auch in nächster Zeit erstmal gar nichts mehr von ihm.
Alles klar, danke schön, Ingmar. Und das war auch schon wieder Hamburg heute. Ich mache jetzt Feierabend und morgen hört ihr hier dann meine liebe Kollegin Elke Spanner. Bis dann, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.